Deutschlandfunk. Der Tag.
Fast jede Minute wird in Deutschland eine Krebsdiagnose gestellt. Hinter jeder steckt ein menschliches Schicksal, nicht nur eine bloße statistische Zahl. Und seit Jahren erkranken immer mehr Menschen an einer der vielen Formen von Krebs. Und in den nächsten 20 Jahren, da soll sich diese Zahl sogar verdoppeln. Das ist die aktuelle Prognose der Weltgesundheitsorganisation zum diesjährigen Weltkrebstag. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, trifft es arme Länder besonders. Es ist also einmal mehr auch eine Frage des Geldbeutels, die über Leben und Tod entscheidet. Welche Konsequenzen das hat eine Kollegin auf dem afrikanischen Kontinent recherchiert. Und welches Chaos die US-Demokraten in dieser ersten Wahlnacht erlebt haben in Iowa, das kommt ganz gut in einem CNN-Clip rüber, in einem Gespräch zwischen Reporter vor Ort und Moderator im Studio, bei dem der Reporter händeringend versucht, an Wahlergebnisse zu kommen. Die Technik da aber nicht so wirklich mitspielt.
The app doesn't work, so we've been recommended to call into the hotline and the hotline has not been responsive. I'm just waiting on hold and doing my best to report the results from my precinct.
What are you hearing? I know you're listening to a conversation from the Iowa Democratic Party.
So, this is a real coincidence, Wolf. I just got off hold just now. So I've got to get off the phone to report the results.
All right. Go ahead. Report your results. Can we listen in as you report them, Sean?
Yep.
All right. Cool. Let's listen.
All right. Okay. Hi. Hello? They hung up on me.
Ja, da musste sich der Reporter doch dann ganz schön auf die Zunge beißen, ist aber auch ein Nervenkitzel. Wer sich da jetzt ins Fäustchen lacht nach dem Wahnsinn dieser Vorwahl. Der Tag am 4. Februar 2020 mit Sarah Zerback. Hi. Katharina Nikolait ist Journalistin mit Schwerpunkt Gesundheit in Entwicklungsländern, also in eben den Ländern, in denen Krebs besonders tödlich ist, auch weil er zum Beispiel so spät erkannt wird. Katharina hat lange in Tansania und Kenia recherchiert zu dem Thema und dort unter anderem auch Flavio Kimaro getroffen. Er hat Speiseröhrenkrebs und beschreibt jetzt mal kurz, wie schwer die Situation in seiner Heimat ist.
Okay, haven't money. Yeah.
Meine Ersparnisse sind aufgebraucht. Die Bestrahlung ist kostenlos und dafür bin ich sehr dankbar. Aber ich weiß nicht, wie ich den Bus nach Dar es Salaam bezahlen soll.
Wenn die eigene Gesundheit also davon abhängt, ob ich mir ein Busticket leisten kann. Puh. Ganz aus der Nähe hat sich das eben Katharina, meine Kollegin, angeschaut. Vor kurzem war sie noch in Afrika, jetzt erreiche ich sie in Indien. Hallo Katharina.
Hallo.
So, jetzt haben wir die aktuellen Zahlen und hören einfach, dass inzwischen ja gerade auf dem afrikanischen Kontinent ja wahnsinnig viele Menschen an Krebs erkranken, an Krebs sterben auch. Ich habe jetzt gelesen, mehr als an AIDS, Malaria und Tuberkulose zusammen. In Entwicklungsländern also, das kann man unterm Strich sagen, erkranken besonders viele Menschen an der Krankheit Krebs. Woran liegt das?
Also es sind vor allen Dingen besonders viel mehr Menschen, die erkranken als noch vor ein paar Jahren. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe. Also einer ist vielleicht sogar positiv. Das Gesundheitssystem verbessert sich auch insoweit, als dass man einfach mehr Krebs feststellen kann. Also dass es überhaupt mehr Diagnosen gibt und das Problem sichtbarer wird. Aber das ist nicht der einzige Grund. Es ist auch so, dass die Bevölkerung älter wird, eigentlich auch erfreulich. Aber Krebs ist ja eine Krankheit, die vor allem auch bei älteren Menschen zuschlägt und außerdem wächst die Bevölkerung. Das heißt, es gibt einfach insgesamt mehr Menschen, wo der Krebs zuschlagen kann. Und ja, dann ändern sich auch die Lebensbedingungen in Entwicklungsländern. Die Ernährung verändert sich, man bewegt sich weniger, das ist alles ungesund, das sind alles Einfallstore für Krebs. Und schließlich gibt es Umweltgifte, die zunehmen, da wo Industrie entsteht, da gibt es nicht unbedingt die Umweltvorschriften, die wir hier haben, auch so im landwirtschaftlichen Bereich mit dem Einsatz von Pestiziden. Und all das zusammen führt einfach dazu, dass die Zahlen wirklich enorm steigen.
Ja, so wie du das beschreibst, klingt es fast so ein bisschen so, als würde das eben auch daran liegen, dass so, ich nenne sie mal westliche Standards oder so die Standards und Lebensgewohnheiten, auch die schlechten aus unseren Regionen quasi rüberschwappen, ne? Wenn du sagst, veränderte Lebensbedingungen und so und das natürlich dann auch wiederum die Krankheit begünstigt. Aber anders als bei uns eben, in Deutschland zum Beispiel, ist Krebs in Entwicklungsländern ja dann auch einfach viel eher noch ein Todesurteil, ne?
Absolut. Also 70%, bei denen die Krebsdiagnose zu spät gestellt wird, und in Afrika sind es sogar 80%. Und da können die Ärzte dann, wenn sie den Krebs diagnostiziert haben, wirklich nichts anderes mehr tun, als zu sehen, dass sie palliativmedizinisch, also mit Schmerzmedizin arbeiten. Und selbst das ist nicht selbstverständlich. Also da ist oft überhaupt kein Budget vorgesehen, um da jetzt Morphin zu verabreichen. Und das liegt einfach, dass die so spät entdeckt werden, das liegt einfach daran, dass so viele Leute viel zu spät einen Arzt sehen, der den Krebs dann tatsächlich diagnostizieren kann.
Warum? Gibt es da kein Bewusstsein oder keine Ärzte? Woran liegt das?
Naja, es gibt einfach insgesamt zu wenig Ärzte und dann vor allen Dingen auch noch wenig Ärzte, die sich mit Krebs auskennen. Ich habe zum Beispiel mit einer Dame gesprochen, die im Sterben lag mit Gebärmutterhalskrebs. Die ist, als sie merkte, da stimmt das nicht, ist die in eine Gesundheitsstation gegangen und die hatten keine Ahnung. Die haben mir gesagt, ja, in ihrem Alter, das ist wahrscheinlich so die Menopause. Und die sind gar nicht auf die Idee gekommen, dass das Gebärmutterhalskrebs sein konnte. Und dann wurde das erst anderthalb Jahre später dann tatsächlich festgestellt und dann war es zu spät. Da konnte man dann wirklich nichts mehr machen, außer ihr Schmerzmittel zu verabreichen. Und dann kommt noch dazu, man muss unter Umständen auch wirklich sehr weit reisen, bis man überhaupt einen Arzt zu sehen kriegt. Das heißt irgendwie 12 bis 24 Stunden im Bus, das ist auch ziemlich teuer. Müssen Leute erst auf das Ticket sparen, bis sie das Geld zusammen haben. Ja, und auf diese Art und Weise wird dann der Krebs oft einfach viel zu spät entdeckt.
Du sagst, das Reisen ist teuer. Ich kann mir vorstellen, auch die Behandlung, ne? Das ist ja bei uns schon so. Wie ist das in so einem Land wie jetzt Tansania oder Kenia, wo du warst? Wie wirkt sich das aus?
Ja, das wirkt sich zum Beispiel darauf aus, dass schon das Gesundheitssystem überhaupt nicht in der Lage ist, die Geräte vorrätig zu halten, die man braucht, um Krebs behandeln zu können. Es gibt in ganz Tansania genau 5 Bestrahlungsgeräte, die stehen alle in der Hauptstadt. Jetzt muss man wieder erstmal sparen, bis man dorthin kommt, um sich dort bestrahlen zu lassen. Und das sind aber insgesamt 57 Millionen Menschen, die auf diese 5 Bestrahlungsgeräte theoretisch angewiesen sind. Das heißt, man hat unter Umständen auch echt lange Wartezeiten, bis man da überhaupt drankommt. Ich habe einen Patienten getroffen, Schilddrüsenkrebspatient, der ist sofort hingefahren. Der hat dann so lange in Tansania in der Hauptstadt warten müssen, bis er mit der Bestrahlung dran war, dass dann, als er dran war, das schon zu spät war und man ihn nicht mehr helfen konnte. Einfach zu spät. Und das ist auch überall in Afrika, also überall in Afrika südlich der Sahara. Und wenn man jetzt vielleicht noch Südafrika rausnimmt, der Fall, da gibt es tatsächlich deutsche Großstädte, die haben mehr Bestrahlungsgeräte als so ein ganzer Kontinent.
Boah, das muss man sich auch erstmal so sacken lassen. Und wie ist das mit Medikamenten?
Naja, da kommt es drauf an, um welche Medikamente es geht. So die alten Medikamente, die schon lange eingeführt sind, die auch nicht mehr durch Patente geschützt sind, die werden oft hier in Indien dann hergestellt als Generika und das lässt sich dann für viele doch schon noch irgendwie bezahlen oder das Gesundheitssystem kann das irgendwie bewerkstelligen. Aber das Problem ist halt, dass diese Chemotherapie für jeden Patienten individuell angemischt werden muss. Und daran hapert es dann auch schon wieder oft, weil viele Apotheker gar nicht so genau wissen, wie man das so exakt dosiert.
Also klingt nach ganz viel Unwissen und irgendwie ja insgesamt auch ziemlich düster leider. Natürlich jetzt auch nochmal geschürt durch diese Prognosen der Weltgesundheitsorganisation. Bitte Katharina, gibt es denn auch einen Hoffnungsschimmer zumindest?
Ja, es gibt tatsächlich einen, denn was ganz anders als bei uns ist es so, dass vor allem in Afrika wirklich 40% der Krebsfälle durch Viren ausgelöst werden. Das klingt jetzt irgendwie erstmal nicht nach einer guten Nachricht, aber tatsächlich ist es eine gute Nachricht, denn Viren kann man im Vorfeld ganz gut bekämpfen. Und zum Beispiel ist es gelungen, jetzt wo man die Malaria ein bisschen eingedämmt hat und auch die HIV-Zahlen eingedämmt hat, dass Krebsarten, die durch Malaria-Viren oder Krebsviren beziehungsweise HIV ausgelöst werden, dass die zurückgegangen sind tatsächlich. Auch bei der Hepatitis-Impfung sieht man, dass die was bringt. Das ist nämlich der Hauptauslöser für Leberkrebs. Und dadurch kann man die Krebszahlen doch ganz gut verringern.
Ah, okay. Ja, und wo du Viren sagst, da kenne ich hier in Deutschland eigentlich nur diese HPV-Impfung, also die Viren, die da Gebärmutterhalskrebs auslösen, ne? Passiert das in Afrika auch? Also wird da auch geimpft?
Ja, das wird jetzt so nach und nach eingeführt. Das ist natürlich auch wieder teuer. Da müssen die Staaten erstmal gucken, wie kriegen sie das gestemmt, denn das ist das, was die Patienten sicherlich nicht bezahlen können, beziehungsweise die breite Bevölkerung. Aber die Staaten kriegen das dann schon hin mit internationaler Hilfe. Und so fängt man so nach und nach an, das einzuführen. Ich war da in Kenia dabei, wie sie den großen Startschuss gegeben haben, dass jetzt alle 10-jährigen Mädchen gegen Gebärmutterhalskrebs geimpft werden sollen. Und ja, das ist allerdings ein Effekt, den sieht man erst in 10 Jahren. Und bislang ist es tatsächlich so, dass alleine in Kenia jedes Jahr 500.000 Frauen an Gebärmutterhalskrebs sterben.
Ja, weil das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das klingt ja so, als würde das jetzt erstmal dann natürlich den jungen Mädchen helfen, die jetzt eben geimpft werden. Was ist denn mit erwachsenen Frauen?
Ja, erwachsenen Frauen könnte man jetzt gerade bei Gebärmutterhalskrebs eigentlich ganz gut helfen. Also wir erinnern uns, wir gehen, wenn wir sorgfältig sind, gehen wir einmal im Jahr zur Krebsvorsorge. Und das hat auch echt einen guten Grund, denn dieser Gebärmutterhalskrebs, die Vorstufe ist früh erkennbar. Und wenn man das frühzeitig erkennt, dann kann man den wirklich von vornherein verhindern. Das könnte man auch in Afrika machen. Es gibt sogar eine Krebsvorsorgeuntersuchung, die wirklich günstig ist. Und zwar war wieder ein Inder, der sich das ausgedacht hat, der hat festgestellt, wenn man sterilisierten Essig auf die Gebärmutter sprüht und dann eine Minute wartet und sich dann so weiße Punkte bilden, dann erkennt man an diesen weißen Punkten, dass er eine Gebärmutterhalskrebsvorstufe ist. Und die kann man sofort durch Vereisung in den Griff kriegen und dann ist diese Frau für 10 Jahre sicher. Also echt eine super Sache und die auch nicht viel kostet. Aber selbst das ist in so einem unterfinanzierten Gesundheitssystem echt eine schwierige Geschichte, weil diese ganze Vorsorgesache einfach nicht etabliert ist. Und die afrikanischen Länder, das ist auch wieder ein gutes Beispiel, obwohl das so einfach ist, schaffen sie das nicht. Aber man muss echt einfach sagen, sie sind mit diesem riesigen Krebs, der ja auch so eine komplexe Krankheit ist, in seinen vielen verschiedenen Formen, in der er auftritt, einfach überfordert.
Ja, und unterm Strich, das finde ich, das klingt so bei allem jetzt raus und das ist dann besonders bitter, ist es einfach eine Frage des Geldes. Da schreit ja alles in einem, das kann gar nicht sein. Oder was heißt, das kann nicht sein oder das darf nicht sein. Nun ist es aber so. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch auf dem afrikanischen Kontinent ja Menschen mit Geld. Sind die denn dann überhaupt im Vorteil, wenn man das so nennen will? Oder finden die dann einfach im eigenen Land gar keine geeignete Behandlungsmöglichkeit? Was machen die Menschen, die sich eine Behandlung eigentlich leisten könnten?
Ja, die Menschen mit Geld, die haben immer noch die Möglichkeit, nach Indien zu fliegen. Ich war da dabei bei einer Untersuchung bzw. bei einem Diagnosegespräch mit einer Dame, die hatte Krebs in einer Stufe, die noch operierbar war. Da hätte die Leber zum Teil entfernt werden müssen. Und der Arzt sagte ihr, ja, also die gute Nachricht ist, dieser Krebs ist noch operabel. Und dann sagte er, aber die schlechte Nachricht ist, dass wir hier in Tansania niemanden haben, der das machen kann. Oder zumindest mit ganz langen Wartezeiten nur, wenn überhaupt. Haben Sie vielleicht die Möglichkeit, nach Indien zu fliegen? Und das war wirklich ein bitterer Moment, weil diese Frau, als man ihr sagte, ja, es gibt die Möglichkeit, das zu operieren und es dann aber hieß, es geht jetzt für Sie nur in Indien, da wich diese ganze Hoffnung, die gerade in ihrem Gesicht aufgetaucht war, die wich wieder, weil sie das Geld einfach nicht hatte. Aber tatsächlich ist es so, diejenigen, die das Geld haben oder die vielleicht doch ausnahmsweise mal eine brauchbare Krankenversicherung haben, die kommen hierhin nach Indien. Und wenn man hier einreist, dann sieht man das auch. Da sind also jede Menge Afrikaner mit einem sehr schnell erteilten extra Medical Visum, Visa heißt das, die hier einreisen und einfach dann hier behandelt werden können.
Wirklich so eine Art Gesundheits- oder Krankheitstourismus. Ja, Wahnsinn. Dann kommen die nach Indien. Da haben wir dich gerade erreicht und ja, ich bin ganz froh, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns das Thema an dem Weltkrebstag heute, an dem diesjährigen, mal zu erörtern und ja, von deiner Recherche zu berichten. Dankeschön, Katharina.
Ja, sehr gerne.
Wen die Republikaner zum nächsten Präsidenten machen wollen, das ist eh klar. Die schicken Donald Trump nochmal ins Rennen, kann man jetzt schon drauf wetten. Bei den Demokraten, da ist das schon wesentlich spannender. Da kämpfen noch 11 Kandidatinnen und Kandidaten um die Pole Position. Offiziell nominiert wird der oder diejenige im Sommer. Bis dahin muss jetzt jeder Bundesstaat im sogenannten Caucus entscheiden. Und da macht Iowa traditionell den Anfang. Mit dem kleinen Schönheitsfehler in diesem Jahr: die Auszählung ist ein echtes Desaster. Thilo Kössler, der muss das für uns ausbaden, der ist vor Ort und schaut sich das Schlamassel an in Des Moines in Iowa. Thilo, Das ist gar nicht so einfach, über eine Vorwahl zu berichten ohne Ergebnisse, oder?
Ja, das kann man sagen. Also ich habe da mitgelitten mit den vielen, vielen, vielen tausend Journalisten, die hier in Iowa sind, um diese Vorwahlen zu beobachten. Sie haben über Stunden im Grunde nur den Wasserstand und Spekulationen senden können. Uns ging es nicht anders. Wir haben immer wieder auch dann die kleinsten Statements versucht zu interpretieren und herauszufinden, was ist denn da eigentlich tatsächlich passiert. Das gehört zu dieser Kommunikationspanne und zu diesem technischen Versagen, zu diesem ganzen Chaos der vergangenen Nacht, dass wir allesamt nicht wussten, was eigentlich vorgefallen ist. Und das ging den Kandidaten übrigens auch nicht anders. Jeder hat sich dann gewissermaßen zum Sieger erklärt, weil es ein bisschen unangenehm war, sich vor den Wählern erklären zu müssen, aber im Grunde keine Erklärung zu haben. Und das war eine Situation, die äußerst unangenehm war und die hielt die ganze Nacht an. Und man schüttelt eigentlich nur den Kopf, dass bei so einer doch relativ kleinen Wahl diese Ergebnisse bis jetzt nicht vorliegen. Es ist unglaublich und ich glaube, man kann sagen, dass sich die Demokraten in Iowa mit dieser Vorwahl massiv geschadet haben.
Ja, hör mal, bevor wir in die Analyse gehen, ist es denn wirklich nur, du hast jetzt gerade gesagt, also technische Panne, ne? Ist es das wirklich nur oder steckt da mehr dahinter? Also gibt es da schon so einen Grund für dieses ganze Durcheinander? Lichtet sich das langsam?
Fangen wir mal bei dem an, was man weiß. Es ist eine Kombination aus technischem Versagen, aus miserablem Krisenmanagement, aus schlechter Kommunikation. Das hat zu einer absoluten Konfusion und zum Chaos geführt, zu einem ewig langen Warten und zur Intransparenz. Es hieß dann, es gab Ungereimtheiten, man sei übergegangen zur Handauszählung. Die tatsächliche Ursache muss diese App gewesen sein, die die Demokraten offenbar viel zu kurzfristig entwickelt haben und dann auch keine Schulung gemacht haben für die Mitarbeiter. Das war eine App, mit denen die Resultate mitgeteilt und übermittelt werden sollen. Das hat nicht funktioniert. Statt offensiv nach vorne zu gehen, haben die Parteimanager sich dazu entschlossen abzutauchen. Und die New York Times schreibt heute ganz einfach, etwas stimmt nicht im Staat Iowa. Zu dem ganzen Chaos kam dann noch hinzu, dass die Wahlkampfteams dann der einzelnen Kandidaten mit dazu beigetragen haben, indem eigene Zahlen veröffentlicht haben. Also sie haben angefangen, die Ergebnisse aus diesen 1640 Wahlkreisen selbst mal zusammen zu rechnen. Und das hat natürlich wirklich zu einem absoluten Chaos geführt. Die Fernsehsender haben sich dann auch dazu entschlossen, das jetzt nicht mehr weiter zu verbreiten. Insgesamt muss man sagen, Sarah, der Iowa-Effekt ist verpufft in dieser Nacht und es werden jetzt viele Fragen laut nach dem Wert dieser Vorwahlen, nach dem Sinn der Caucuses, nach dem irrsinnigen Geld, das hier verpulvert wird.
Ja, Iowa-Effekt, das ist ja so der Auftakt in dem sicherlich kleinen Bundesstaat, aber immer eben vorneweg dabei und das ist natürlich vielleicht nicht unbedingt repräsentativ, aber hat so eine Signalwirkung und die ist jetzt verpufft, ne? Das höre ich ja bei dir raus. Was heißt das denn, also dieser Fehlstart, wie du ihn beschreibst, was heißt das für die US-Demokraten?
Das heißt, dass die Kandidaten, die sich hier einen Sieg erhofft haben und die einen Sieg dringend nötig gehabt hätten, die diesen Rückenwind gebraucht hätten, um gleich weiterzuziehen nach New Hampshire, dass dieser Effekt verpufft ist. Das ist der Auftakt für das Wahljahr und der sorgt für eine unglaubliche Dynamik. Es gibt den Siegern einen ganz großen Aufwind, sorgt auf der anderen Seite für Auswahl unter den Kandidaten. In Iowa werden keine endgültigen Könige gekürt, aber Kandidaten zur Strecke gebracht. Dieses System ist jetzt gerade in sich zusammengebrochen. Die Sieger haben nicht den Vorteil einer triumphalen Wahlnacht auf ihrer Seite. Sie können das nicht ausspielen. Es geht ja nicht nur um Wählerstimmen, das muss man sich mal bewusst machen, sondern es geht auch um Spendengelder für den weiteren Wahlkampf. Davon hängt ab, ob die Kandidaten noch im Rennen bleiben können oder nicht. Das heißt, das Vertrauen in das System ist erschüttert. Und auch in New Hampshire sind viele Wähler noch unsicher und unentschieden. Und viele hatten gehofft, sie kriegen ein ganz klares Bild aus Iowa geliefert. Und stattdessen bekommen sie Chaos hier übermittelt. Dieses Desaster hat jedenfalls auch in New Hampshire nicht für Klärung bei der Meinungsbildung gesorgt.
Ja, und das klingt auch wirklich, als sei der Schaden da größer als jetzt über die, also wirklich hinausgehend über die Partei der Demokraten hinaus. Kann man da von einem Schaden für die Demokratie sprechen? Also wenn man sich fragen muss, ob man so einem System vertrauen kann, wenn da noch nicht mal faire Wahlen organisiert werden können?
Ja, es geht natürlich um die Frage der Legitimation. Es wird Misstrauen laut. Es wird die Frage gestellt, ist das wirklich nur alles technisches Versagen oder steckt da nicht noch mehr dahinter? Sind vielleicht die Wahlergebnisse so gewesen, dass einige Interesse daran haben, dass nicht sofort herauskommt, was hier Sache ist?
Wer könnte daran Interesse haben?
Also, Jeder hat den Sieg für sich reklamiert. Tatsächlich sind sie alle Verlierer. Ich glaube, Sarah, das kann man sagen. Eines kann man sagen, ohne konkrete Zahlen zu kennen. Joe Biden, der als Favorit galt, hat wohl bei weitem nicht so gut abgeschnitten, wie es seiner Favoritenrolle angemessen gewesen wäre. Mhm. Er hat sich zwar am lautesten beschwert, aber er hat den Vorteil, dass das ganze Desaster noch nicht ans Licht gekommen ist. Man hat den Eindruck, dass er sogar auf Zeit spielt. Die Anwälte haben gesagt von ihm, die Ergebnisse werden nicht eher veröffentlicht, bis die genauen Ursachen für dieses Desaster nicht bekannt geworden ist. Er ist angeblich abgeschlagen auf Platz 4 gelandet. Angeblich ist er in allen Vorstädten von Des Moines nicht auf das erforderliche Ergebnis von 15% der Stimmen gekommen. Ich habe das in der vergangenen Nacht selbst erlebt. Ich war in der Roosevelt High School im Nordwesten von Des Moines. Da ist Joe Biden völlig abgeschlagen auf Platz 5 gelandet. Mhm. Den größten Schaden hat Pete Buttigieg, das muss man sagen, er hätte diesen Rückenwind wahnsinnig gebraucht, um seine Chancen in New Hampshire zu erhöhen. Dort hatte er es schwer. Dort gibt es zwei Kandidaten, die die besten Karten haben, Sanders und Warren. Dort wird es jetzt schwer für ihn. Buttigieg hat den Sieg für sich reklamiert. Er hat gesagt, er habe in 83% der Caucus-Lokale das Quorum von 15% erreicht. Das sind auch natürlich Angaben aus seinem eigenen Wahlkampfteam. Es hat völlig überraschend Amy Klobuchar ziemlich gut abgeschnitten. Sie sagt, sie liegt vor oder zumindest gleich auf mit beiden. Und Elizabeth Warren schließlich sagt, es gibt ein dichtes Rennen zwischen ihr, Bernie Sanders und Pete Buttigieg. Und Biden sei mit Abstand der Vierte. Und das sind Eindrücke, die ich bestätigen kann.
Und da muss man noch ganz klar sagen, einen klaren Gewinner gibt es dann doch bei dem Ganzen, den lachenden Dritten, das ist Donald Trump, oder? Der lacht sich gerade ins Fäustchen.
Der lacht sich gerade ins Fäustchen. Donald Trump ist der eigentliche Gewinner. Er feixt bereits. Die Demokraten seien noch nicht mal in der Lage, ihre eigenen Vorwahlen zu organisieren. Wie wollen sie da erst das Land regieren? Und sein Sprecher Brad Pascal hat gesagt, das war die Kernschmelze der Demokraten. Donald Trump klopft sich natürlich auf die Schulter und sagt, er kann auf seine eigene Vorwahl verweisen. Er ist mit 97% aus diesem Caucus in Iowa hervorgegangen. Das ist ein Ergebnis, von dem demokratische Kandidaten nur träumen können.
Ja, und ist natürlich klar, das kommt Donald Trump wahnsinnig gut gelegen. Es ist auch ein gutes Timing in dieser sehr wichtigen Woche. Morgen, also in ein paar Stunden, da endet ja das Impeachment-Verfahren. Und wie wir wissen, also du hast es rauf und runter berichtet in den letzten Wochen und Monaten, gibt es ja weiterhin keine Mehrheit im Senat gegen ihn. Kann er sich da also jetzt ganz entspannt zurücklehnen oder wie schätzt du das ein?
Also es sah ja lange so aus, als ob Donald Trump wirklich in Schwierigkeiten stecken würde. Aber jetzt auf einmal löst sich das alles auf, als wäre das eine fantastische Inszenierung. Also dieses Desaster hier der Demokraten in Iowa, das kommt ihm wieder zugute. Zugute kommt ihm, dass er jetzt heute die State of the Union hält, die Rede zur Lage der Nation. Da wird er kräftig vom Leder ziehen, da wird er punkten. Und er weiß, er hat diesen Freispruch im Impeachment-Verfahren hinter sich, der in Wirklichkeit gar kein Freispruch ist. Jeder durchschaut dieses Manöver, das die Republikaner da veranstaltet haben, um Donald Trump reinzuwaschen. Aber in der Tat muss man sagen, er schwimmt im Augenblick wieder als Fettauge auf der Suppe.
Ja, mit diesem schönen Bild wollen wir enden, weil ich spare mir die Frage, wer es denn jetzt nun im November machen wird, das Rennen. Also da kann noch viel Wasser den Rhein runterfließen oder welchen Fluss du auch immer da in Iowa hast. Ne? So ist es ja nun mal.
Also auch, wenn ich mir angucke, was in diesen wenigen Stunden für Chaos veranstaltet worden ist, wenn man das hochrechnet auf die Zeit bis November, da haben wir noch viel Luft und viel Zeit für weitere Skandale und Skandälchen.
Ach schön, ich freue mich auf viele unterhaltsame Korrespondentengespräche mit dir, Thilo. Vielen Dank und alles Gute nach Iowa.
Danke, tschüss.
So, und jetzt habe ich hier noch was in eigener Sache. Die letzte Episode, die von gestern, vom 3. Februar 2020, die kam, aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden es bemerkt haben, später als geplant. Und zwar fast 2 Stunden später. Da hatte das System, das habe ich mittlerweile herausgefunden, so eine Art Schluck auf. So haben es mir zumindest die Technikkollegen erklärt. Da ist das Audio einfach nicht im Netz gelandet, wo es hingehört. Also an der Stelle möchte ich einfach nur mal sagen, dickes Sorry an alle, die der Tag nicht wie gewohnt um Punkt 17 Uhr hören konnten. Und jetzt drücke ich einfach mal ganz fest die Daumen, dass es jetzt klappt und drücke auf Hochladen.